2013 ist offiziell kein Superwahljahr, aber doch ein Superwahljahr. Zumindest für uns. Wir haben es gehört, Doro, du hast uns geschildert, was wir alles für Wahlmöglichkeiten haben bei uns in der Gemeinde. Wir in Niedersachsen haben ja auch schon die Landtagswahl hinter uns. Als nächstes kommt dann die Landtagswahl in Bayern, eine Woche vor der Bundestagswahl. Und am 22. September die Bundestagswahl und in Hessen, glaube ich, auch noch die Landtagswahl. Ich will hier aber heute keine politische Rede halten, zumindest keine parteipolitische. Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich auch in diesem Saal derjenige, der am unsichersten ist, noch zumindest, was er denn wählen soll am 22. September. Aber die Predigt ist überschrieben mit dem Thema das Regierungsprogramm Jesu. Also dieser Titel an sich provoziert natürlich schon ein bisschen. Was hat Jesus denn für ein Regierungsprogramm? Was hat der denn vor? Aber das, was Jesus macht, gemacht hat, ist auch Politik. Darauf will ich gleich noch zurückkommen. Ich will jetzt am Anfang mit euch so ein kleines Zitate-Raten machen. Ich gebe euch ein paar Zitate, manche sind aus der Bibel, manche nicht. Und ruft einfach mal rein, wer hat das wohl gesagt? Vielleicht auch noch wo oder wann, wenn euch das dazu einfällt. Ich fange mal an. Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt.
Jesus von Pilatus.
Ja. Ich lese es nochmal weiter, wie es weitergeht. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft. Jesus, richtig. Wo steht's? Schlaumeier, in der Bibel. Noch jemand eine Idee, ein bisschen genauer? Also ich habe zumindest in Johannes 18,36 nach der Stelle zitiert. Walter, du darfst jetzt gerne noch mal suchen, ob es auch im Matthäus-Evangelium berichtet ist. Ist ja nicht ausgeschlossen, es gibt ja viele Parallelen in den Evangelien. Das ist ja auch gerade so bei Augenzeugenberichten wichtig. Der eine achtet mehr auf das eine, der andere mehr auf das andere. Je nach persönlichen Vorlieben und Vorgeschichten haben wir auch im Neuen Testament verschiedene Berichte. Das nächste Zitat, und gib mir eine Chance, es erst zu Ende zu lesen. Wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Ja? Walter, jetzt kommst du zum Zug. Matthäus 18, nicht Johannes 18, das war das vorher. Matthäus 18, Vers 4. Nächstes Zitat. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wo finden wir das? Johannes 3, ja. Nächstes Zitat. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Wer hat Paulus gesagt? Ja. Weiß euch jemand wo? Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 19 und 20. Jetzt ein etwas längeres Zitat. Ich bin davon überzeugt, dass das Europa von heute nicht den Geist Gottes oder des Christentums verwirklicht, sondern den Geist Satans. Und der Satan hat den größten Erfolg, wo er mit dem Namen Gottes auf den Lippen auftritt. Europa ist heute nur noch dem Namen nach christlich. In Wirklichkeit betet es den Mammon an. Zitat aus der Bibel: Leichter kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes, aus Lukas 18. Das sind Worte Christi. Seine sogenannten Anhänger messen ihren moralischen Fortschritt an ihrem materiellen Besitz. Das stand nicht in der Bibel, das konnte man schon ahnen. Wer könnte das gesagt haben? Ulrich Pazani wird vorgeschlagen, ein Evangelist der heutigen Zeit, gerade vor kurzem Anfang März, nicht? Pro-Christ-Evangelisation. Noch jemand eine andere Idee? Was wurde da? Peter Hane. Was wurde da noch vorgeschlagen? Kauder, Volker Kauder, ne? Oder der Bruder? Siegfried Kauder, nee, du meinst Volker Kauder. Ja. Nein, ich gebe noch mal einen Tipp. 1920 schon. Ich löse es mal auf, es ist nicht mal ein Christ gewesen, es war Mahatma Gandhi. Ein letztes Zitat, auch etwas länger. Und nun zu euch, Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Wer kann das gesagt haben?
Jakobus.
Jakobus, tatsächlich. Der Bruder Jesu. Jakobus, Brief, Kapitel 5, Verse 1 bis 6. Ich habe jetzt gesagt, der Bruder von Jesus, da muss ich vielleicht noch eine Bemerkung dazu machen. Er wird Bruder von Jesus genannt im Neuen Testament selber. Aber da gibt es natürlich, könnt ihr euch denken, eine große Kirche auf dieser Welt, die sagt, nein, nein, das ist dann ein Cousin gewesen und nicht ein Bruder. Kommt da jemand drauf, welche Kirche wohl diese Meinung hat? Ja, das auch, aber dieser Jakobus ist der Bruder des Herrn, von dem auch, der die Gemeindeleitung auch hatte, in der Apostelgeschichte. Naja, die katholische Kirche sagt natürlich, das ist kein leiblicher Bruder Jesu, sondern das muss ein Cousin sein. Es ist im Neuen Testament öfter die Rede von Schwestern und Brüdern Jesu, die dann natürlich nach Jesus geboren sein müssen, weil Jesus der Erstgeborene ist. Aber da die katholische Kirche ein Dogma hat, an das man glauben muss, um katholisch zu sein und um überhaupt in den Himmel kommen zu können. Ein Dogma, das sagt, dass Maria keine, also ihre ewige Jungfräulichkeit erhalten hat, immer Jungfrau geblieben ist, kann Maria keine weiteren Kinder gehabt haben. Und deswegen werden dieses Wort Bruder und Schwestern im Neuen Testament von der katholischen Kirche als Cousins und Cousinen verstanden. Die katholische Kirche hat da so einige Mariendogmen, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist. Mich hat es erschrocken, als ich gehört habe, dass das letzte und das alle vorherigen noch zusammenfasst, erst 1954 verabschiedet wurde. Das geht um die Himmelfahrt Marias, dass Maria auch leiblich in den Himmel aufgenommen wurde. Das ist eigentlich nur eine logische Konsequenz jetzt im Denken der katholischen Kirche, aus dem Dogma, was 1854 festgelegt wurde, nämlich, welches war das? Die unbefleckte Empfängnis. Genau. Maria selber ist unbefleckt empfangen worden von ihrer Mutter, obwohl die katholische Kirche davon ausgeht, dass die Eltern von Maria, die Maria natürlich gezeugt haben und sie auch natürlich zur Welt gekommen ist, hat Gott dort eingegriffen und hat verhindert, dass die Erbsünde, auch eine katholische Lehre seit Augustinus, dass die Erbsünde übertragen wurde auf Maria. Das heißt, Maria selber ist quasi von der Erbsünde befreit, das ist katholische Lehre. Das muss man in der katholischen Kirche glauben. Und die logische Konsequenz eigentlich, da sie selber nicht mit der Erbsünde infiziert wurde, konnte sie dann auch leibhaftig in den Himmel aufgenommen werden, ohne noch durch das Fegefeuer, Purgatorium zu müssen. Warum sage ich das so ausführlich? Es hat eigentlich nichts mit meinem Thema heute zu tun, aber die evangelische Christenheit bereitet sich ja vor auf 2017, das Reformationsjubiläum, 500 Jahre Reformation. Und ich finde es auch für uns als evangelische Christen, freie evangelische Gemeinde, sind wir wichtig, sich nochmal klarzumachen, worin unterscheiden wir uns in der Lehre von der katholischen Kirche. Und diese Mariendogmen, denke ich, sind ein starker Unterschied. Und das heißt tatsächlich in der katholischen Kirche, ich zitiere das mal, wenn jemand diese Wahrheit zu leugnen oder bewusst in Zweifel zu ziehen wagt, so soll er wissen, dass er vollständig vom göttlichen und katholischen Glauben abgefallen ist. Also ein Katholik ist ja aufgefordert, verpflichtet sozusagen, diese Dogmen auch wirklich anzunehmen, zu glauben, und ansonsten gilt man als vom göttlichen und katholischen Glauben abgefallen. Das am Rande, ich habe auch in meiner letzten Predigt eine kleine Nebenbemerkung zur katholischen Kirche gemacht, ich kann mir das irgendwie immer nicht verkneifen. Ich wollte keine politische Rede halten, aber ich kann euch einiges an Politik nicht ersparen, denn es geht um das Regierungsprogramm Jesu. Und das Regierungsprogramm Jesu, wir haben das an den Zitaten vorhin gehört, gilt für das Himmelreich, natürlich. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber Jesu Regierungsprogramm ist auch Richtschnur für seine Leute, zu denen wir uns zählen, hier auf dieser Erde. Das Regierungsprogramm Jesu steht im Neuen Testament quasi an zwei Stellen. Es ist die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7, drei ganze Kapitel in der Bibel. Eine lange Rede Jesu. Und in Lukas 6 kommt die Bergpredigt auch nochmal vor. Dort ist sie in manchen Bibeln mit Feldrede überschrieben oder auch mit Feldpredigt. Das kommt daher, weil ein kleiner Unterschied ist, im Matthäus-Evangelium heißt es, er hielt die Rede auf einem Berg. Im Lukas-Evangelium hieß es, er kam vom Berg runter, nachdem er die 12 Apostel berufen hat, und auf einer Ebene hielt er diese Predigt. Nun könnte man versuchen, das in eins zu bringen, indem man sagt, na gut, die sind auf so ein Zwischenplateau dann gegangen und es ist beides dieselbe Rede. Die Theologen streiten sich. Die Ausleger sind unterschiedlicher Meinung. Ist es genau dasselbe Ereignis, was da berichtet wird, oder sind es zwei unterschiedliche Gelegenheiten? Dass Jesus diese wichtigen Aussagen, die er in der Bergpredigt macht, nicht nur einmal in den vermutlich 3 Jahren, die er predigend und heilend und lehrend durch Israel gezogen ist, dass er diese Rede nicht nur einmal gehalten hat, davon können wir wohl ausgehen. Etwas, das ihm so wichtig ist und das so einen großen Raum im Evangelium einnimmt, das wird er sicher öfter als einmal gesagt haben. Dadurch erklären sich vielleicht auch ein paar Unterschiede zwischen Lukas und Matthäus, auf die ich gleich noch zurückkommen will. Aber diese Predigt von Jesus ist hochpolitisch. Trotzdem fange ich meine Rede jetzt nicht an mit liebe Genossinnen und Genossen oder liebe Freundinnen und Freunde, wie das in der Politik üblich ist, sondern mit liebe Schwestern und liebe Brüder. Jesus, die Bergpredigt, nicht nur zu seinen Jüngern gehalten. Es ist zwar die Rede davon, dass er sich seinen 12 Aposteln, seinen 12 Jüngern zuwendet, aber das ganze Volk stand ringsum. Das muss man wissen, wenn man die Bergpredigt betrachtet. Kurz vorher hat er Leute geheilt, viele Leute, und es heißt, Volksmengen waren bei ihm. Und an mehreren Stellen in der Bergpredigt und gerade auch am Ende, wo es dann heißt, das Volk verwunderte sich über seine Lehre, wird deutlich, dass alle zugehört haben. Also das, was Jesus in der Bergpredigt sagte, und insofern hat auch Mahatma Gandhi recht, das sollten ruhig alle hören, was sie daraus machen, ob sie sich angesprochen fühlen, ob sie das umsetzen wollen, was Jesu Willen ist für gesellschaftliches Handeln, für Umgang von Menschen mit Menschen, ja auch für politisches Handeln. Das liegt dann in der Verantwortung eines jeden selbst, vor seinen Mitmenschen und vor Gott. Ich möchte anfangen mit dem ersten Vers aus Lukas 6, Vers 20. Also Lukas 6, Vers 20, da geht es los, die Bergpredigt. Jesus blickte seine Jünger an und sagte: Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Ich habe nach der neuen Genfer Übersetzung gelesen, werde das auch weiter tun gleich. Glücklich zu preisen, man könnte auch sagen, zu beglückwünschen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Schon hier wird klar, dass nicht nur die 12 Apostel angesprochen wird, denn die meisten von denen waren nicht arm. Einige hatten ein Fischereiunternehmen mit mehreren Schiffen, anderer war ein Zolleinnehmer. Jesus hat ganz unterschiedliche Leute da zusammengezogen. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, wird auch einige angesprochen haben, die in der Volksmenge zugehört haben. Helmut Schmidt, viele kennen wahrscheinlich dieses Zitat, hat mal gesagt: Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Damit hat er einen Maßstab gesetzt, an den sich alle anderen Politiker seitdem eigentlich gehalten haben. Ich finde das schade. Und mein Appell ist, vielleicht sind ja welche da heute hier, die auch in der Politik tätig sind, mein Appell ist, zumindest sollte man sich diese Maßstäbe mal zu Gemüte führen und gucken, ob man nicht manches doch auch in der Politik dieser Welt umsetzen kann. Die Armen. Arme gab es immer schon und Arme gibt es auch heute. Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich inzwischen drastisch vergrößert. Vor kurzem wurde der Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vorgestellt. An dem wurde viel manipuliert. Die erste Fassung war schon letztes Jahr heraus. Und die Ministerin von der Leyen aus der Regierungskoalition hatte einige Sachen reingeschrieben, die erschrecken lassen. Da hat aber hauptsächlich die FDP kein Interesse dran gehabt und wollte manche Sachen dann rausstreichen, was dann auch passiert ist. Und jetzt ist er erst vor kurzem veröffentlicht worden. Erschreckend ist unter anderem auch, dass in den letzten 10 Jahren die Armen in Deutschland immer ärmer geworden sind und die Reichen immer reicher. Die Krise, die Euro-Krise, wie man sie jetzt manchmal nennt, die Bankenkrise, die ja schon vorher einsetzte, all das hat nicht dazu geführt, dass die Reichen ärmer geworden sind. Im Mittel sind sie alle noch deutlich reicher geworden. Auch die Löhne der oberen 10% Verdienenden in Deutschland sind deutlich gestiegen. Die Löhne der unteren sind real gesunken, wenn man die Inflation auch mit berücksichtigt. Eine Umverteilung von unten nach oben scheint in unserem Land stattzufinden. Jetzt kann man sagen, und unsere Regierung begründet das auch so, schon die Vorgängerregierung, Kanzler Schröder unter SPD, ich will ja keine Parteipolitik hier machen, hat die Agenda 2010 eingeführt, die zu einem großen Niedriglohnsektor geführt hat, der das ja mit verursacht hat, was wir jetzt heute an großer Schere zwischen Arm und Reich in unserem Land sehen. Die hat vielleicht dazu geführt, dass Deutschland besser durch die Krise gekommen ist als andere Länder. Aber es hat inzwischen schon dazu geführt, dass Belgien Deutschland verklagt hat vom Gerichtshof in Europa, weil wir Lohndumping betreiben und die Schlachthöfe in Belgien nicht mehr konkurrieren können mit den deutschen Schlachthöfen, wo Minilöhne bezahlt werden. Belgien hat Deutschland angeklagt. Soweit ist das schon. Ich möchte auf eine Sache hinweisen: Armut hat immer was auch mit dem Zinssystem zu tun. Das ist etwas, was die Christen eigentlich lange, lange Zeit aus der Bibel mitgenommen haben, fast durchs ganze Mittelalter hindurch. Es gab für das Volk Israel, das möchte ich mal kurz vorlesen, in 2. Mose 22, Vers 24 eine Anweisung. 2. Mose 22, Vers 24. Falls du einem aus meinem Volk, dem Elenden, bei dir Geld leihst, dann sei gegen ihn nicht wie ein Gläubiger. Ihr sollt ihm keinen Zins auflegen. Vielleicht haben das manche von euch schon mal gehört. Es gab ein Zinsverbot in Israel. Und dieses Zinsverbot hat die Kirche übernommen. Auch Christen haben von Christen im größten Teil des Mittelalters keine Zinsen genommen. Die Juden haben das dann irgendwann aufgeweicht, dieses Zinsverbot. Außerdem galt es immer nur Juden gegenüber, dem Elenden bei dir. Es galt anderen Juden gegenüber. Und das führte dann dazu, dass im Mittelalter, weil die Christen ja von Christen keinen Zins nehmen durften, quasi die Kirche die Juden in das Bankengeschäft gedrängt hat. Das ist der Grund, warum so viele Juden Banker waren. Vielleicht auch noch sind, das weiß ich nicht. Man hat sie quasi da reingedrängt, weil die Juden durften dann ja von Christen Zins nehmen. Das war weder gegen das Gesetz Israels, noch war es gegen die Regelung in der Kirche, dass auch Christen keinen Zins von Christen nehmen sollten. Zinsen. Ich könnte lange über Zinsen reden. Ich glaube, dass das gut war, dass Gott dieses Gesetz gegeben hat. Und es war sicher auch gut, dass die Kirche mal entschieden hatte, wir übernehmen das auch. Denn durch Zinsen kommen sehr, sehr, sehr viele Nöte in dieser Welt. Die Schulden der dritten Welt. Wenn man da mal dran denkt, in den 70er Jahren, da ist quasi den Ländern in der dritten Welt, um dort auch einen Aufschwung, eine Entwicklung zu ermöglichen, sind billige Kredite angeboten worden. Und die haben natürlich dankend und gerne angenommen. Inzwischen sind diese Kredite bei den meisten Ländern mehr als das Dreifache zurückbezahlt. Und trotzdem haben diese Drittweltländer immense Schulden. Wie kommt das? Wegen der Zinsen. Selbst wenn sie das Dreifache dessen, was sie sich eigentlich geliehen haben, schon längst zurückgegeben haben an die Schuldner, haben sie immer noch viel, viel, viel mehr Schulden, als sie sich Geld geliehen haben, weil die Zinsen so explodiert sind. Anfang der 80er Jahre hat der Notenbankchef der USA den Zinssatz auf über 20% angehoben bzw. setzen lassen. Und das war für die dritte Welt natürlich sowas fast wie ein Genickbruch. Ich möchte nochmal aus dem Alten Testament lesen, Nehemia 5. Nehemia 5, die Verse 10 bis 12. Aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuldforderung an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Da sagten sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Wir wollen so handeln, wie du es gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Warum bringe ich diese Beispiele? Ich habe gesagt, ich will keine parteipolitische Rede heute halten, sondern eine Predigt. Aber wir alle sind aufgefordert, uns politisch auch einzumischen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, heißt es. Und in unserem Land sind wir aufgefordert, die Politik mitzubestimmen. Wir sollen demokratisch wählen. Die Mehrheit, so ist unsere Regierungsform, der Wille der Mehrheit soll geschehen. Und so haben auch wir als Christen so zu stimmen, so zu wählen, wenn das überhaupt möglich ist, dass wir das, was uns wichtig ist, die Maßstäbe, die die Bibel, die Jesus uns an die Hand gibt, dass die ausgedrückt werden mit unserer Entscheidung. Ich habe vorhin selber gesagt, ich bin wahrscheinlich der Unsicherste, was die Wahl angeht im September von allen hier. Denn es gibt so viele Gebiete. Das Soziale ist das eine, das Wirtschaftliche, das Ethische ist dann vielleicht noch das andere. Selig, glückselig zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, sagt Jesus. Nun sieht man, wenn man in Matthäus guckt, in die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 3, da heißt es, selig seid ihr geistlich Armen. War das jetzt alles Blödsinn, was ich gesagt habe? Meint Jesus gar nicht die die materiell arm sind, meint er die, die geistlich arm sind? Ich glaube an dieser Stelle nicht. Ich glaube, er meint beides. Und wir werden da noch mehrere Stellen gleich zu sehen. Es geht um das Geistliche und es geht aber auch um das Materielle. Vielleicht hat Jesus je nach Zusammenhang, wo er diese Predigt gehalten hat, mal den Schwerpunkt so und mal den Schwerpunkt anders gelegt. Ich möchte noch mehr Jesus zu Wort kommen lassen, damit wir sozusagen das auch abrunden, was dahinter steht, wenn Jesus so eine Predigt hält, an was er noch alles denkt und was er dann auch später weiter ausgeführt hat. Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Walter hat vorhin schon auf Ulrich Pazani hingewiesen. Diesen Text hatte auch Ulrich Pazani an einem der Abende, wo er über Geld und Glaube geredet hat. Lukas 12, ich lese Vers 13 bis 21. Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm: Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm: Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir aufgehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Lukas 16, etwas später im Lukas-Evangelium, ab Vers 19, da sagt Jesus: Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte: Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann. Selbst wenn er es wollte und auch von euch dort drüben, kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete: Sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und dann noch etwas später, Lukas 18, ab Vers 18. Ein angesehener Mann fragte Jesus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. So wie Jesus weitergepredigt hat, wir sind jetzt fast das Lukas-Evangelium durchgegangen, wird deutlich, dass er nicht nur von geistlich Armen und geistlich vermeintlich sich reich wähnenden gesprochen hat, sondern dass es auch immer um materiellen Besitz ging. Und das ist ein Maßstab, den Jesus hier an das Handeln anlegt, den wir uns alle genauer angucken sollten, übernehmen sollten, prüfen sollten, inwieweit wir davon betroffen sind oder ob wir auch nur so leichtfertig diese Forderung von Jesus hinwegfegen, wie Helmut Schmidt es tat mit der Aussage: Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Aber hier am Ende, von dem letzten Abschnitt, den ich gelesen habe, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich, wird der Bogen geschlagen zu dem, was wir in Johannes 3 vorhin schon gehört haben. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ich möchte mal hinzufügen, er kann auch die Maßstäbe, die an das Handeln im Reich Gottes gelegt werden, wahrscheinlich nicht erfüllen. Aber die wir neu geboren sind und das Reich Gottes sehen, sollten an uns und unser Handeln diesen Anspruch haben. Das, was Jesus möchte, was sein Regierungsprogramm ist für sein Reich, umzusetzen. Und nicht erst, wenn wir im Himmel sind oder im tausendjährigen Reich oder was auch immer wir für eine Theologie vertreten bezüglich der Endzeit. Denn in dieser Bergpredigt noch, im Matthäus-Evangelium, das Vaterunser innerhalb der Bergpredigt, im Lukas-Evangelium kommt es etwas später, in Lukas 11 erst, im Vaterunser beten wir und die meisten von uns werden es vielleicht täglich beten: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Wille, der für den Himmel gilt und für das Himmelreich gilt, das beten wir doch, soll auch auf der Erde geschehen. Daran dürfen wir mitarbeiten. Wir sind Botschafter an Jesu Statt, hat Paulus uns mal genannt. Wir sind Botschafter in dieser Welt. Und Botschaftsgelände in einem Land untersteht immer den Gesetzen des Landes, das die Botschaft dort betreibt. Also da, wo wir sind, wo wir unsere Füße hinstellen, da gilt das Gesetz Christi. Wir sind seine Botschafter und wir sollen so handeln, wie er es möchte. Ich möchte noch etwas herausgreifen aus der Bergpredigt. Ich bin jetzt sehr lange am ersten Vers hängen geblieben. Ich lese uns, wie es weitergeht. Ich werde aber nicht mehr überall was zu sagen. Vers 21, und vielleicht, Lothar, machst du es immer versweise jetzt. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet, und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Wenn man sich das mal genauer anguckt, diese Seligpreisungen, dann merkt man, dass das die Menschen, die in einer Situation sind, die überhaupt nicht beneidenswert ist, denen spricht Jesus Trost zu. Er sagt ihnen sogar, sie sind zu beglückwünschen. Nicht in dieser Situation, nicht weil sie arm sind, nicht weil sie Hunger haben, sondern sie sind glücklich zu preisen, weil Gott sie besonders segnen will. Er kann das auf dieser Erde tun und er kann das auch mit unserer Hilfe tun. Aber er wird es spätestens in seinem Himmelreich tun. Denn dort, so heißt es in der Offenbarung, wird jede Träne abgewischt werden. Und dann spätestens wird das Weinen zum Lachen werden. Aber liebe Geschwister, lasst uns das hier Ansporn sein, wie ich gesagt habe, wie wir beten: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir sind Jesu Leute hier. Und wir können dazu beitragen, dass auch ein Armer und ein Hungriger sich hier schon glücklich preisen kann. Und jetzt kommt etwas mit Vers 24. Das ist hier einmalig. Das hat Matthäus in der Bergpredigt nicht aufgeschrieben. Es gibt nicht nur Seligpreisungen, es gibt auch Weherufe. Vers 24, doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Erinnert ihr euch an den armen Lazarus und den Reichen? Genau das hat Abraham in dem Gleichnis von Jesus auch dem Reichen gesagt. Du hast doch deinen Lohn schon gehabt auf der Erde. Weh euch, Vers 25, weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Weh euch. Ich glaube, ich brauche das gar nicht weiter kommentieren. Natürlich ist nicht jeder, der lacht, gemeint, dass über ihn ein Wehe ausgesprochen wird. Das wäre ja traurig, wenn keiner von uns hier lachen würde oder könnte. Wie viel haben wir zu Hause jetzt zu lachen mit einem kleinen Kind noch dazu? Das Kind lacht so viel und da musst du einfach zurücklachen. Das ist ein herzliches Lachen. Ich glaube, worum es Jesus hier geht, ist eher das hämische Lachen. Worum es Jesus geht, ist auf die Herzenseinstellung. Mit was für einer Herzenseinstellung lachst du? Bist du ein Gehässiger, der gehässig lacht? Vers 27. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Jesus sagt hier, euch, die ihr mir zuhört. Vielleicht auch ein weiterer Hinweis drauf, da hören eine ganze Menge zu. Seine 12 Apostel, die er gerade gewählt hat, Da würde er wahrscheinlich jetzt nicht so eine Formulierung benutzen, ihr, die ihr mir zuhört. Viele Leute hören ihm zu. Viele, viele Leute hören zu. Und denen ist gesagt, alle, die Jesu Stimme hören, ist gesagt, liebt eure Feinde. Und das geht darüber hinaus, was im Alten Testament gesagt wurde. Liebe deinen Nächsten ist schon ein alttestamentliches Gebot. Liebet eure Feinde. Das sagt Jesus. Tut denen Gutes, die euch hassen. Wie viel Mühe haben wir damit schon, denen Gutes zu tun, die uns Gutes tun? Wir sollen denen Gutes tun, die uns hassen sogar. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Vers 29. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Spätestens jetzt kann man verstehen, warum Helmut Schmidt gesagt hat, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Wenn man das in Gesetze ummünzen will für einen Staat, wird es wohl sicher schwierig. Aber jeder Einzelne, der zu Jesus gehört, ist aufgerufen zu gucken, wie er mit seinen Mitteln Jesu Willen auch in dieser Welt umsetzen kann. Was wir eben zuletzt gelesen haben, handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist eine richtig schöne positive Formulierung. Es gibt ja dieses Sprichwort auch im Deutschen, was genau andersrum geht, vom Negativen kommt. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist Unterlassung. Wir sollen manche Sachen, gerade böse Sachen, nicht machen, weil wir wollen ja auch nicht, dass uns das Böse zugefügt wird. Auch hier geht Jesus viel weiter als das, was schon vorher auch Rabbis in Israel, was im Buddhismus, im Hinduismus Regel ist. Das, was ich eben auch als deutsches Sprichwort zitiert habe. Aber Jesus geht darüber hinaus. Er sagt, überleg doch mal, wie möchtest du positiv von Menschen behandelt werden? Und dann fang an und behandle du, und ich füge hinzu, erstmal andere Leute so. Vers 32. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Sind wir wieder beim Thema Zins. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist der höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Zu dieser Sache mit dem Splitter und dem Balken lasst mich noch eine, wo ich heute eh schon so politisch bin in der Predigt, eine politische Aussage noch machen. Es gibt eine UN, also von den Vereinten Nationen, eine Konvention gegen Korruption. 2003 ist die verabschiedet worden. 140 von 165 Ländern haben diese Konvention gegen Korruption unterschrieben und auch schon in Gesetze umgesetzt. Da geht es darum, Korruption zu verhindern. Ein ganz großes Problem auch in Drittweltländern. Wenn da Gelder hingehen, Entwicklungshilfe, Schuldenerlass, oder wenn die Länder das selber machen, wie Argentinien, die einfach beschlossen haben, wir zahlen unsere Schulden nicht mehr, sind damit durchgekommen und dem Land geht es jetzt deutlich besser, die haben einen Aufschwung gehabt. Dann ist die Gefahr immer, in Ländern, wo nicht so eine gefestigte Demokratie ist, wie wir es für unser Land behaupten können, dass die Gelder ganz woanders landen, als wo sie eigentlich hingehen. Und das ist auch eine Verantwortung, die die westlichen Länder haben, die auch unsere Regierung hat, zu gucken, dass das Geld auch wirklich dahin fließt, wo es hinfließen soll. Und da gab es nun diese Konvention gegen Korruption. Unter anderem geht es auch um Bestechlichkeit von Abgeordneten, von Regierungsmitgliedern. Auch Deutschland hat diese Konvention unterschrieben, 2003. Nun stellt euch mal vor, und deswegen ist das auch wieder nicht parteipolitisch, was ich hier sage, denn seit 2003 waren bis auf die Linke alle Bundestagsfraktionen mal an der Regierung oder sind es noch. Seit 2003 haben das unsere Regierung nicht geschafft, das in Gesetze umzusetzen. Deutschland befindet sich damit jetzt in Gesellschaft von Nordkorea, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien und noch ein paar anderen Ländern. Die Länder, die die UN-Konvention gegen Korruption immer noch nicht umgesetzt haben. Wie war das noch mit dem Balken im eigenen Auge und dem Splitter in dem des anderen? Wie glaubwürdig sind wir als Deutschland, unsere Botschafter, unsere Regierung bei internationalen Verhandlungen eigentlich? Wenn wir von Syrien fordern, dass sie was gegen Korruption tun sollen oder auch anderen Ländern. Wenn wir Soldaten in Länder schicken, um dafür zu sorgen, dass Ordnung einkehrt. Es ist ein höchst peinlicher Zustand und da haben sich alle unsere Parteien im Bundestag also wirklich nicht gerade mit Ehre behäuft. Aber auch wir persönlich sind angesprochen. Im Alltag bei uns, wie oft passiert das, dass wir kritisieren, dass wir meckern, in der Gemeinde, vielleicht sogar in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, überall. Jesus fordert uns auf, etwas demütiger zu sein, uns erstmal selbst zu prüfen. Wir sehen ja den Balken vielleicht manchmal gar nicht. Dann lasst uns doch andere Leute fragen. Siehst du da was in meinen Augen? Habe ich da vielleicht einen blinden Fleck irgendwo? Wir brauchen Beratung. Und auch wir untereinander als Geschwister sollen uns auch in dieser Weise dienen. In Demut, in Sanftmut und in Barmherzigkeit. Aber ich glaube, dass jeder von uns schon mit einer Selbstprüfung ganz schön weit kommt. Ich lese noch die Bergpredigt eben zu Ende, es sind nur noch ein paar Verse und schließe dann ab. Vers 43, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Und jetzt noch den Vers aus Kapitel 7, den ersten Mal. Da sehen wir das. Da heißt es, das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Damit ist, glaube ich, deutlich, und die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium endet auch so. Die Bergpredigt ist nicht nur für die Apostel oder nur für den engsten Kreis oder für die Superfrommen. Die Bergpredigt soll das ganze Volk hören. Sie hat es hier gehört. Und am Ende der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium heißt es, sie verwunderten sich über seine Lehre. Zum Abschluss ein Zitat von Joachim Jeremias, ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert, den ich auch an anderen Stellen sehr schätze. Er hat ein Buch geschrieben über die Bergpredigt. Nein, ich glaube, das ist sogar nur aus einem Artikel hier. Und da sagt er, die Bergpredigt, das ist unser Ergebnis, ist nicht Gesetz, sondern Evangelium. Um den Unterschied deutlich herauszustellen, sollte man die Ausdrücke christliche Ethik, christliche Sittlichkeit, christliche Moral vermeiden. Man sollte stattdessen vom gelebten Glauben reden. Und später fasst er zusammen, wir sollen nicht für wahr halten, sondern wahr machen. Ich möchte noch kurz aus Titus 2 einen Vers von Paulus lesen. Titus 2, Vers 14. Er ist es ja, also Jesus schreibt Paulus da, er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu einem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört. Wir kommen von Ostern her. Jesus hat sich gegeben für uns. Er hat die Schuld- und Sündenproblematik gelöst, um uns zu reinigen. Und dann endet dieser Vers zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Und da ist der Bogen von Paulus zu Jakobus. In der Christenheit gab es manchmal Verwirrung. Luther hat sogar hinzugefügt in seiner Bibelübersetzung, aus Glauben allein wird man gerechtfertigt. Das allein steht ja gar nicht im Neuen Testament. Das hat Luther hinzugefügt, weil das für ihn so eine wichtige neue Erkenntnis war, aus dem Hintergrund, aus dem er kam. Und Jakobus hat gesagt, was nützt dir dein Glaube, wenn dir die Werke fehlen? Die Werke, die Früchte des Glaubens, da legt Jakobus so einen Wert drauf, die sollen kommen. Und Paulus bringt beides in einem Vers. voll Eifer bemühen, Gutes zu tun. Das ist die Frucht des Glaubens. Jesus starb, damit wir, damit du, damit ich die Bergpredigt leben können. Wir müssen nicht, und das vielleicht als Abschluss, wir müssen nicht mit Methoden, ausgeklügelten Methoden und Überlegungen Leute bei uns in die Gemeinde locken, mit Evangelisation, pro Christ. Das ist gut, ich will das auch nicht niedrig reden, das muss man auch machen. Aber wenn wir das christliche Leben der Bergpredigt leben und dies unser Anliegen Nummer eins ist, dann kommen die Leute, und das, davon bin ich fest überzeugt, dann kommen die Leute, weil sie sich fragen, was unser Geheimnis für ein solches Leben ist. Amen.